Lachsblau. Der Versicherungspodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lachsblau, dem Versicherungspodcast von Profino und ProContra. Mein Name ist Martin Morgenstern und ich bin immer noch Copywriter bei Alsterspray.
Und ich bin Martin Thaler, Redakteur bei ProContra. Und wir sprechen mit unseren Gästen alle 14 Tage über Neuigkeiten, Entwicklung und den Flurfunk aus der Branche.
Und du hast ein Blatt Papier vor dir und versprichst dich trotzdem. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich gehe einfach mal charmant darüber hinweg und sage, dass wir eigentlich nur noch Spezialfolgen haben, denn wir sind wieder nicht in unserem kleinen Kabuff am Kudamm, sondern diesmal im großen Konferenzraum. Und das hat einen guten Grund.
Ja, wir haben heute nicht einen Gast da, wir haben nicht zwei Gäste da. Nein, wir haben sogar drei Gäste hier in unserem großen Podcastraum.
Deswegen gleich mal die Entschuldigung vorweg, falls es ein bisschen hallen sollte. Wie gesagt, wir sitzen in einem sehr großen Raum. Da wir zahllose Zuschriften von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben, nicht mehr so krampfhaft lustig sein zu wollen, gehen wir einfach mal über diese Einleitung hinweg, die ich immer sehr gut finde, aber scheinbar nicht ganz so viel. Und ich würde gleich zur Gästevorstellung kommen von den dreien, von denen du schon gesprochen hast. Mir gegenüber haben Platz genommen zum einen Norman Wirth, der Fachanwalt für Versicherungsrecht, der das unverschämte Glück hatte, eine Kanzlei zu finden, die seinen Namen trägt.
Witzig. Krampfhaft. Ja, hallo, hallo in die Runde. Freut mich, dass ich mal wieder hier sein darf.
Neben ihm sitzt Milan Jarosch, der beste Head of Sales, den die DMB Rechtsschutz momentan hat.
Nicht witzig. Nee. Jetzt sind wir bei dem Thema, oder?
Okay, ich geb,
und jetzt. Sehr gut, doch, viel Mühe gegeben. Vielen, vielen Dank dafür und freue mich hier zu sein wieder bei euch.
Vielleicht klappt es beim nächsten Gast und dem letzten in der Runde. Tobias Nienig, der Co-Founder und CEO von Insurancy mit den meisten IE im Namen.
Den können wir so stehen lassen.
Okay, siehst du? Nein, damit komme ich zurecht.
Das ist doch schön, das ist doch für alles das dabei gewesen. Und der eine oder andere wird es erkannt haben, wenn Milan Jarosch hier ist, dann geht es meistens um das Thema Rechtsschutz. Und dafür haben wir uns quasi heute den 3D-Blick besorgt. Wir haben einmal den Produktgeber in Form von Milan, wir haben einmal denjenigen, der es verkaufen muss, Tobias, und wir haben jemanden, der sich mit der Materie auskennt, Norman.
Gut. Und der große Vorteil ist, wenn man die wahnsinnig witzige Einleitung, die wir normalerweise haben, weglässt, können wir nämlich sofort zu den Fragen kommen. Und mich strahlt schon Milan an und an dich würde ich mich gleich die erste Frage geben. Und zwar, Rechtsschutz ist ja schon längst kein reines Privatkundenprodukt mehr. Welche Rolle spielt denn der gewerbliche Rechtsschutz für euch im Vergleich zum privaten?
Wir sind ja als DMB Rechtsschutz, das haben wir ja schon ein paar Mal in den anderen Formaten, in den anderen Folgen auch schon mal gehabt. Wir sind ja als DMB, DMB steht ja für Deutscher Mieterbund. Heißt, wir kommen aus der ganzen Mietrechtsecke und natürlich dadurch auch aus dem Privatrechtsschutzbereich. So, von daher ist Privatrechtsschutz natürlich das, wo wir herkommen und mit dem wir groß geworden sind. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, dass Rechtsschutz ja nicht Mittel zum Zweck ist, sondern ich brauche Rechtsschutz, um bestimmte Dinge tun zu können. Und das ist ja ein sehr stark zielgruppenabhängiges Thema. Also für Privatmenschen, also nicht jeder Privatmensch braucht eine Rechtsschutzversicherung, weil ich, wenn ich das finanziell nicht notwendig habe und meine Dinge auch so lösen kann oder gegebenenfalls selber Jurist bin, kann ich vielleicht anders mit Dingen umgehen, als das ein normaler Mitarbeiter und eines Unternehmens oder ein normaler Mieter oder sowas hat. Und das Gleiche gilt im gewerblichen Bereich auch. Weil ja ein kleines KMU, ein Handwerksbetrieb mit 3-4 Mitarbeitern genauso vor der Frage steht, wie komme ich denn jetzt zu meinem Recht, wie gehe ich damit um, wie ein Privatmensch auch. Und deswegen ist es von der Wichtigkeit, von der Priorität her mindestens genauso hoch wie im Privatbereich. Aber bei uns im Haus ist es, deswegen hat das noch nicht den hohen Stellenwert gehabt in der Vergangenheit, weil die meisten Partner, also wir haben ja viele Vertriebspartner, mit denen wir auch zusammenarbeiten und die uns ja auch regelmäßig vermitteln. Wenn wir denen erzählen, dass wir auch Gewerberecht, also Firmenrechtsschutz machen, dann gucke ich erstmal in große Augen. Ach, das macht ihr auch? Und daher ist eher das Thema, dass das noch nicht die Relevanz hat. Und das ist so das Spannende auch dabei zu schauen, wie kriegt man denn so ein Thema, gerade im gewerblichen Kontext, auch so transportiert, dass es auch ankommt und dass es auch den Nerv trifft. Und da kommen wir ja in der nächsten Zeit, vielleicht haben wir da noch ein bisschen mehr Ansatz dazu.
Schauen wir mal. aber dann gucken wir doch gleich mal in der Praxis. Tobias, welche Bedeutung hat das denn bei euch oder für dich in der Beratung? Wenn du Gewerbekunden vor dir hast, ist das dann ein Produkt, was einen Schwerpunkt bildet oder läuft das so nebenher?
Das liegt immer so ein bisschen dran, muss man sagen. Also es gibt natürlich große Unterschiede auch bei den verschiedenen Zielgruppen. Also bei Selbstständigen wird es mittlerweile so ein Ding, die schließen dann auch gerne ihre Private damit ein und dann sind die so, ach super, dann kann ich ja die auch noch damit reinnehmen und so. Ich muss sagen, bei wirklich Gewerbe, also bei jetzt Unternehmen, ist das gewinnt sehr stark an Bedeutung. Also wir haben zum einen sehr viele Anfragen von Leuten, die jetzt nicht wegen Rechtsschutz kommen, aber dann trotzdem Rechtsschutz machen. Aber einfach, weil es dann auch darum geht, was kann ich vielleicht tun, um mein Unternehmen vielleicht über die Vermögensschadenhaftpflicht oder klassischen Haftpflichtprodukte hinaus zu schützen, weil anders als im privaten Bereich, glaube ich, ist, wo ich vielleicht ein paar Sachen vermeiden kann, wenn ich mich bestimmt verhalte, habe ich im gewerblichen Bereich da wenig, ich sag mal, Spielraum. Da kann ich sehen, wen ich selber bestimmen darüber, was auf mich zukommt. Und genau, deswegen würde ich insgesamt sagen, dass das Thema stark an Bedeutung gewinnt. Wir sehen, dass viele Unternehmen von selbst auch auf die Idee kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch unsere Aufgabe, da so ein bisschen auch zu schauen, dass wir den Leuten natürlich auch sagen, hey, schaut euch das mal bitte an, weil auch wenn ihr dafür jetzt nicht angefragt habt, ist es ein Thema, was euch durchaus beschäftigen kann. Und gerade bei kleineren und mittelständischen Unternehmen sind die Prämien auch wirklich okay. Ne? Also da sind wir auch im gewerblichen Bereich bei Norman weiß das bestimmt noch deutlich besser als ich. Aber ich glaube,
können die Prämienhöhen nicht.
Nee, die Prämien nicht. Aber was die Verfahrenskosten angeht, sind wir im Gewerbebereich da deutlich höher.
Heißt es also, eine Gewerberechtsschutz ist eigentlich unverzichtbar oder ist es ein Luxusprodukt?
Ich würde sagen, privat ist es manchmal Luxus, aber gewerblich, also wenn ich jetzt als Unternehmen starte und ich habe vielleicht ein, zwei Angestellte und mache meine 50, 100.000 Euro Umsatz, dann ist es auch vor allem kein, im Vergleich zu dem, was es bietet, ist es kein teures Produkt. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass es kein Nice-to-have-Produkt ist auf jeden Fall.
Man muss vielleicht auch dazu sehen, dass, also Versicherung hat ja eigentlich, also ich fange anders an. Ich komme ja aus der Industrieversicherungssparte. Und in der Industrieversicherung ist es so, dass ein Versicherungseinkauf, also Einkauf von Versicherungsprodukten nicht aus dem Bauch raus passiert. Das ist nicht so, weil mich das irgendwie emotional triggert, sondern weil ich mir die Risiken angeschaut habe, die passieren können und dann erstmal abwäge, wie hoch ist das, also die Eintrittswahrscheinlichkeit, aber auch das Auswirkungspotenzial. Und dann muss ich überlegen, was mache ich jetzt mit dem Risiko? Kann ich das irgendwie anderweitig irgendwie lösen? Kaufe ich da eine Versicherungsdeckung für ein und so weiter? Und von daher gehen größere Unternehmen, gerade wenn das eine kaufmännische Abteilung gibt und so weiter, gehen die anders mit den Risiken um. Und in der gewerbliche Kunde, der ich sag mal Handwerksbetrieb, das ist ja kein BWLer im Zweifel, sondern das ist ein Malermeister, der dann ein paar Gesellen hat, Mitarbeiter hat und baut ein Unternehmen auf, hat aber ja wissenstechnisch keinen Vorsprung von Privatkunden. Und deswegen werden häufig Entscheidungen dadurch getroffen, ob ich mir das Risiko vorstellen kann. Und das ist ja genau auch häufig im gewerblichen Bereich immer so das Problem gewesen, weil dann kann ich mir die Dinge vorstellen, die häufiger passieren. Ich nehme mal dieses Beispiel schon mal mit rein, so das Thema Firmenvertrag, also der Firmenvertragsrechtsschutz als separater Baustein, der ist sehr, sehr teuer und häufig wird er so verwendet wie so ein Inkasso-Dienstleistung. Und dann habe ich aber nachher irgendwann ein großes Problem mit meinem Vertrag. Und die Aufgabe und die Krux ist es, als Produktgeber, also als Risikoträger für Versicherungsprodukte, also für Rechtsschutzprodukte und im Zusammenspiel mit dem Versicherungsmakler, also mit dem Vermittler zu schauen, wie kriegt man denn ein Produkt hin, was genau diese Risiken, die so ein Unternehmen wirklich zerstören könnten, genauso im privaten Bereich auch, die wirklich sauber abzusichern, ohne dafür so Frequenzthemen, so linke Tasche, rechte Tasche, Versicherungen, Leistungen einzubauen, die nachher die Prämien nach oben ziehen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Und diese Frage, ist es Luxus oder nicht, hängt, das ist das, was ich meinte, hängt davon ab, in welcher Situation bin ich. Wenn ich die Entscheidung treffen müsste, zu sagen, ich setze mein Recht nicht durch, wenn ich die Versicherung nicht habe und verzichte daher auf die Dinge, die ich brauche, dann ist es eine falsche Entscheidung. Und dann hat es mit Luxus auch nichts zu tun, sondern es ist dann immer Luxus, wenn ich es nicht notwendig habe. Und dafür müssen wir halt über Risiken sprechen und nicht über emotionale Themen. Und man wundert sich ja mal, warum versichert man ein Handy? gegen runterfallen lassen. Ist das tatsächlich versicherungswürdig? Also ist es versicherbar? Ja, ist es versicherungswürdig? Würde ich jetzt mal in Frage stellen. Es sei denn, das ist jetzt vielleicht auch wieder hypothetisch, aber wenn mich das aus der Bahn werfen würde, finanziell, dann würde ich aber sagen, dann habe ich ein anderes Problem.
Wenn ich besser schlafen kann, weil mein Handy abgesichert ist, dann ist
es. Dann ist es auch gut. So, aber genau, das Schöne ist ja, die Entscheidung kann ja der Kunde trotzdem selber treffen. Aber genau das ist die Frage, wie transportiere ich als Vermittler, als Makler so ein Thema, um die Möglichkeit zu schaffen, also eine echte Möglichkeit zu geben, dass man dem Thema auch Wert, also dass man das mal hinterfragt und dann eine Entscheidung trifft, was ich eigentlich tun möchte.
Vor allem gerade kleine Unternehmen haben ja in der Regel nicht die finanziellen Mittel, um sich gegen den, sagen wir mal, gerade wenn ich in einem sehr umkämpften Marktumfeld bin, und ich kann das sagen, weil wir hatten das auch tatsächlich und wir hatten auch keine Rechtsschutzversicherung zu dem Zeitpunkt, wenige Monate nach der Gründung, deswegen vielleicht das einfach mal als Beispiel. Man hat in der Regel nicht die großen Mittel am Anfang, um sich gegen, ich sag jetzt mal, Klagen von gerade größeren Unternehmen zu wehren. Und wenn Konkurrenten merken, dass jemand Neues auf dem Markt, der macht vielleicht ein bisschen was anders oder vielleicht ein bisschen was besser als ich, dann ist der Weg, etwas zu finden, ob es jetzt irgendwie im Impressum auf der Website ist oder was auch immer, der ist relativ kurz. Und deswegen, gerade bei kleinen Unternehmen, sind die Prämien halt absolut wirklich sehr in Ordnung. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele Versicherungen das sehen, dass es ein sehr guter Einstieg ist und dass diese Verträge auch sehr lange Bestand haben. Und viele Rechtsschutzversicherungen gehen ja auch sehr stark in Richtung Prävention, sodass es erst gar nicht dazu kommt, dass wirklich solche Fälle auftreten, die dann wirklich am Ende auch viel Geld kosten. Das heißt, für jemanden, der jetzt ein neues Unternehmen gründet, das ist, finde ich, schon sehr wichtig.
Ich greife jetzt bestimmt total Ärmel an. Ich weiß, auf Prävention wolltest du bestimmt nochmal, okay.
Ich würde gerne diesen konkreten Fall mal Norman fragen. Wenn jetzt irgendwie jetzt zu Tobias kommt ein junges Unternehmen, gerade gegründet, stellt irgendwas her, und muss Tobias das Thema Rechtsschutz dann ihm gegenüber ansprechen? Ist er da quasi zu verpflichtet oder kann er sonst haftbar gemacht werden, wenn er das auslässt? Also gehört das Thema Rechtsschutz zu einer vollumfänglichen Beratung dazu von Gewerbekunden?
Also Rechtsschutz nicht anzusprechen, kann für Maklerinnen und Makler auf jeden Fall ein Haftungsrisiko werden. Gar keine Frage. Und ich muss hier gar nicht nur den Gewerbekunden sehen. Das ist im Privatkunden exakt das Gleiche. Es nimmt sich nichts, weil Risiken habe ich bei beiden. Kurzer Ausflug in den Privatbereich, was bei uns am meisten vorkommt. Wir vertreten ja Versicherungskunden häufig und häufig auch im BU-Bereich. Und da wird's richtig teuer, wenn es da zu Gericht geht. Dann haben wir 1-2 Gutachten. Das summiert sich dann auch von den Prozesskosten locker eben mal auf die 10.000, 15.000 mindestens Euro, wenn es durch 1-2 Instanzen geht. Und das tut dann schon weh. So, und das kann ich natürlich absichern, wenn ich dem Kunden überhaupt erstmal sage, dass so ein Risiko besteht. Ein Kunde weiß das nicht. Genau wie ein Gewerbekunde gar nicht genau weiß, was auf ihn vielleicht zukommt. Du hattest es gerade geschildert. Wenn du Gründer bist, ein Startup gründest, hast du doch gar keine Ahnung, was das für eine böse Welt sein kann, ne? Also was da an Wettbewerbern auf dich nur lauert, um dir irgendwelche Fehler nachzuweisen. Und deswegen, also wer als Versicherungsmakler den gesamten Versicherungsbedarf eines Gewerbekunden prüft, muss auch den Rechtsschutzbedarf in die Beratung mit einbeziehen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn am Ende wenn er das unterlässt und später entsteht ein Schaden, der eben gar nicht entstanden wäre, wenn er den Kunden auf einen Rechtsschutz hingewiesen hätte und ihm die möglicherweise dann auch vermittelt hätte, ob oder ob nicht, das ist ja am Ende Entscheidung des Kunden. Aber da besteht auf jeden Fall ein Haftungsrisiko. Und es geht natürlich auch gar nicht darum, zwingend eine Police zu vermitteln, aber es muss darüber informiert werden, es muss dokumentiert werden, schon aus Beweisgründen später. Und der Kunde muss eben in die Lage gebracht werden, eine bewusste Entscheidung zu treffen, pro oder contra. Das ist letztlich dann auch egal. Ja, aber die wesentlichen Dinge müssen dem Kunden mitgeteilt werden. Wenn das nicht der Fall ist, ja, Haftungsrisiko.
Hast du ja gesagt, nee, warte mal, nochmal unterbrechen kann ich dich nicht, Milan, das geht nicht.
Der Hintergrund genau bei dieser Sache ist dieses Aufklären. Das ist genau die Schwierigkeit, die ein Makler hat. Weil ich muss ja auf der einen Seite Dinge finden, die ihn, also die er auch nachvollziehen kann, ohne auf der anderen Seite natürlich in so ein Thema abzurutschen. Also ich mal ein Beispiel. Also dem Kunden zu suggerieren, zu sagen, also mit jedem Abschluss von der BU, von der Berufsunfähigkeitsversicherung, musst du Rechtsschutz machen. Das ist somit das aus meiner Sicht das mit das Schlimmste, was ich tun kann. Weil die Branche ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass sie so beliebt ist. Und wenn wir jetzt noch suggerieren draußen, du darfst kein nichts anderes tun, ohne Rechtsschutz zu machen, weil vorprogrammiert ist, dass du dich streitest, das ist somit das Signal ist aus meiner Sicht vollkommen falsch. Sondern es geht ja um Dinge, gerade jetzt so in der Gründung zu sagen, also in diesem gewerblichen Bereich, häufig glauben ja auch viele Makler, wenn wir Workshops draußen machen, dass die Makler sagen, naja, aber wenn der Kunde sagt, ich mach doch nichts, dann brauche ich das auch nicht. Aber gerade im Gewerblichen, du hast das schon angeleitet, das Thema Datenrechtsverletzung zum Beispiel, ne? Oder Impressum oder also alleine, wenn ich jetzt einen Malermeister habe und dem wird vorgeworfen, dass er da irgendwelche Lösemittel ins Grundwasser gekippt hat, dann muss von Amts wegen ermittelt werden. Und selbst dann habe ich ja nicht nur ein Rechtsschutzthema, sondern ich habe im Zweifel dann auch ein Spezialstrafrechtsschutzthema, also ein strafrechtliches. Wenn ermittelt werden muss von Amts wegen, dann habe ich auch nicht nur ein normales Rechtsschutz, sondern ein Spezialstrafrechtsschutzthema. Und was mich immer schockiert ist, wenn wir unterwegs sind, wie wenig Makler das verstanden haben, dass das so ist. Und dann wird's, also da bewegt sich viel. Und da ist auch viel dieses Thema Prävention und was kann ich tun und wie kann ich mit Dingen umgehen. Da spielt die Musik.
Vielleicht hast du mir auch gleich eine Erklärung gegeben für die nächste Frage bzw. Zahl, weil wenn man auf die oder in die GdV-Statistik schaut, fällt auf, dass Rechtsschutzversicherungen überwiegend über die Ausschließlichkeit verkauft werden. Also bei Maklern machen es im Neugeschäft nur rund 20% aus. Warum ist das so? Hat jetzt damit Milan genau die richtige Sache mir fehlt gerade die Worte. Du weißt, was ich meine.
Soll ich? Gerne. Für das, also auch wieder das Thema, nur die Statistik zu sehen, wer eine Rechtsschutzversicherung hat, ist auch nicht das, was so die Lösung aus meiner Sicht ist. Also ich kenne ja die Ausschließlichkeit auch gut. Ich habe ja auch Ausschließlichkeit eine Zeit lang mitbegleitet. Du hast da sehr, sehr häufig Ausschnittsdeckungen, die als Allonge beispielsweise die Verkehrsrechtsschutz zu der Kfz-Versicherung gemacht wurden. Dann hast du zwar zigtausend Verträge im Bestand, das ist aber ja nur mitgenommen mit der Kfz-Versicherung in dem Fall. Von daher ist es, also ja, die Stückzahlen sind höher. Wenn man sich aber anschaut, wie ist eigentlich der Vertrag ausgestaltet, also wie viele Deckungsbausteine habe ich da drin, Privat, Verkehr, Wohnen und so weiter, ist also zumindest bei uns, und das sehe ich auch bei euch, auch von anderen Versicherern, wenn man so ein bisschen im Austausch in den Gremien und so weiter ist, dass also das sehr, sehr deutlich zu sehen ist, dass im Maklergeschäft und auch in den Maklern, die das Thema sauber spielen, siehst du, dass die durch, also der Umfang, der Versicherungsumfang viel, viel größer ist, als wenn ich das als Thema runter priorisiere und nur nach Anfrage mache. Weil dann schließe ich natürlich auch nur das ab, was der Kunde sich vorstellen kann oder was er schon mal erlebt hat oder was gerade im Freundeskreis passiert ist.
Ich finde das auch, wenn man die Statistik so sieht, das ist genau wie beim Thema Altersvorsorge. Da gibt es dann so, ja, so und so viel Prozent der Deutschen haben eine BAV. Dann ist die Frage, wie viel Prozent von den Verträgen sind vielleicht schon beitragsfrei gestellt? Wie viel Prozent von diesen Verträgen helfen überhaupt, um irgendeine Art von Versorgungslücke zu schließen? Ich glaube, das ist... Ich glaube, Versorgungslücke kann man in der Rechtsschutz auch sagen. Ne? Wenn ich halt eine Verkehrsrechtsschutz habe, die mit einer Kfz-Versicherung kam, dann habe ich auf dem Papier natürlich eine Rechtsschutzversicherung. Die deckt aber die allermeisten Bereiche gar nicht ab. Und ich muss sagen, bei uns ist es so, dass relativ wenig Leute nur einen Bereich machen. Höchstens dann, wenn sie in anderen Bereichen nicht mehr versichert werden können, aufgrund von Schäden. Aber ansonsten ist das schon vom Umfang her, finde ich auch gut, dass der... Wie gesagt, mittlerweile die Branche auch so dahin geht, halt wirklich Service-Dienstleister zu werden, weil es halt einfach für die Versicherung deutlich besser ist, vorher quasi eine Vorhilfe zu leisten, dass kein Schaden entsteht und die Leute haben damit auch mehr Ruhe logischerweise. Niemand hat gerne ein Verfahren am Hals, glaube ich. Genau, deswegen ist das an sich eine gute Entwicklung, aber ich glaube, bei Gewerbe sehe ich weniger das Thema, dass Leute sich da unterversichern, als im privaten Bereich auf jeden Fall. Im gewerblichen Bereich ist eher so, ja komm, lass alles machen und dann ist gut.
Also glaubt ihr nicht, dass das Produkt ein Attraktivitätsproblem hat? wenn man jetzt einfach nur diese GDV-Statistik nimmt und irgendwie guckt, okay, 20% aller Rechtsschutzversicherungen, Neugeschäft werden über Makler verkauft, bei Sach- und Unfallversicherungen sind es 40%. So, das ist ja schon so ein Kontrast, der auffällt. Also es liegt jetzt nicht daran, dass das Produkt unattraktiv ist, dass man das noch anfassen muss.
Hast du mal eine gute Werbung für eine Rechtsschutzversicherung gesehen?
Ja, die von der Allianz damals, Ende der 80er.
Also außer Kfz jetzt. So. Okay. Also ich glaube, das Problem ist hauptsächlich, man kann ja nicht mit sowas Werbung machen wie, du hast eine BU, jetzt brauchst du einen Rechtsschutz, weil eine Versicherung, die dich gegen die Versicherung versichert, ist keine gute Werbung. Für die ganze Branche nicht. Aber wenn man mal so moderne Risiken nimmt, also so Reputationsrechtsschutz zum Beispiel, super Thema für Unternehmen. Du musst nicht mal einen schlechten Job machen. Du hast manchmal auch einfach Menschen, die dir einfach nicht wohlgesonnen sind und die schreiben dir dann irgendwelche Bewertungen oder so. Und das kriegst du dann erstmal nicht weg, hast du da aber mit drin. So, und das sind eher so die trivialen Fälle, glaube ich, mit denen man vielleicht, ohne jetzt immer diese existenziell bedrohliche Keule zu schwingen, so wie man das auch in vielen anderen Sparten macht, ich glaube, das sind eher so die Dinge, wo man sagen kann, hey, du hast einen dauerhaften Nutzen und nicht, wenn der Fall X eintritt, sondern du musst quasi darstellen, es gibt einen dauerhaften Nutzen für diese Versicherung und Leute dürfen diese Versicherung nicht 10 Jahre haben und sich alle 3 Jahre mal daran erinnern, dass sie die haben, sondern es muss im Prinzip einen dauerhaften Nutzen geben für eine Rechtsschutzversicherung. Ich glaube, dann kommen wir in einen Bereich, wo man das Ganze halt auch sehr viel besser bespielen kann.
So nenne ich, also ich sage immer, wie so eine, also gerade bei KMU, wie so eine ausgelagerte Rechtsabteilung. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt bei meinen Fragen, die ich zu juristischen Themen habe. Klar ist es wichtig, Anwalts- und Gerichtskosten zu bezahlen. Dafür ist ja auch eine Versicherung da. Aber die Magie liegt tatsächlich, und das ist das, was du auch sagst, liegt darin, die Menschen da abzuholen, wo sie sind, den Unternehmer da abzuholen, wo er ist. Du hast es auch schon gesagt. Keiner will, also die wenigsten wollen sich vor Gericht streiten, egal mit wem das ist, wenn das ein Geschäftspartner ist, wenn ich mich mit dem mal vor Gericht 2 Jahre gestritten habe, dann wird der mit mir kein Geschäft mehr machen wollen. Das so. Und genau diese Dinge, diese Konfliktlösung, das ist das, was wir tun müssen und das ist auch das, was die meisten davon erwarten und sich wünschen würden und das spielen wir, und da hast du recht, noch nicht gut genug.
Ja, dringend notwendig, also nicht gut genug ist das Stichwort, also sinnvoll sind wirklich Services, die eben genau vermeiden, dass man am Ende zum Beispiel bei uns landet, also beim Anwalt. Also die Rechtsberatung, digitale Rechtsberatung, vielleicht auch eine Vertragsprüfung. Also wir kennen das jetzt aus der Branche heraus. Da sind wir gerade mit einem Anbieter selbst dabei, dass wir vielleicht das mit als Service mit anbieten, dass es von Anwälten, wir erarbeiten da gerade so ein Produkt mit, dass es darum geht, dass meinetwegen die Maklerverträge geprüft werden, dass da keine Risiken mehr drin sind für die Makler selbst, bei der VSH oder bei der Rechtsschutz. So eine Sache, das ist natürlich super konfliktvermeidend, und wenn das mit drin ist in der Prämie, besser geht's nicht, ne? Oder Mediationsangebote wäre auch eine tolle Sache.
Und das nächste ist auch, wenn wir so Workshops und so weiter mit Maklern machen, gerade im gewerblichen Bereich, trauen sich viele Makler nicht, Rechtsschutz aktiv anzusprechen, weil sie sich rechtlich auch unsicher fühlen. Weil man versucht als Makler, man ist ja in den Sachsparten, also ich kenne das ja aus der Feuerversicherung, ne? Also es gibt nicht eine Frage, die man nicht schon 5-mal gehört hat, man kann alles beantworten. Ich weiß im Zweifel schon vorher, bevor ein Versicherer kommt mit seinem Underwriter, weiß ich schon, wenn ich mit dem durch die Produktion laufe, kann ich schon vorher sagen, was der monieren würde, der Versicherer. So, das weiß ich. Dann habe ich aber ein Thema, was dem unbekannt ist. Also die wenigsten Makler sind Juristen, sind Anwälte oder haben ein Staatsexamen gemacht. Und das heißt, ich habe dann irgendwie so Rechtsgebiete, ich habe unterschiedliche Themen. Wie will ich dem das erklären, dem Kunden, so dass er das A versteht und das auch den richtigen Effekt hat? Und deswegen ist die Beratung aus meiner Sicht häufig, hat den falschen Fokus. Man versucht, Deckungsinhalte in irgendwelche, also sauber zu erklären. Wichtiger wäre es, und da muss ein Zusammenspiel mit den Produktpartnern, also mit den Anbietern natürlich erfolgen, dass ich den Prozess erkläre. Wie gehe ich denn damit um? Wenn du ein Problem hast, nutz doch die Erstberatung. Dann geht's in den nächsten Schritt, in die Mediation. Wenn wir merken, das geht nicht weiter, dann können wir dir einen Anwalt, ne? Also, so. Und dann gehen wir Schritt für Schritt die Themen durch und der Prozess, Das ist wichtig, weil es auch mal sein kann, dass es eskaliert und dass es auch keine Möglichkeit gibt anderweitig. Aber das ist eigentlich erst der letzte Schritt und nicht der erste.
Aber die Deckungsinhalte musst du natürlich ganz klar erläutern gegenüber dem Kunden. Also damit da nicht falsche Erwartungen sind. Nicht, dass beim Kunden ankommt, na, ich bin ja hier gegen alles abgesichert. Das ist natürlich ja nicht der Fall. Ne? Vertragsrechtsschutz, schön wäre es. Ne?
Was ich meine ist, also wenn ich jetzt anfange, die unterschiedlichen Sublimits, also das machen ja viele, gehen ja sehr, sehr betriebswirtschaftlich so ein Thema an. Dann sagt man, okay, für diesen Bereich hast du 500 Euro versichert, dafür hast du 1000 Euro versichert. Und wenn ich dann mal so eine Liste, ich nehme mal nur die Highlightblätter von so einem Versicherer, dann habe ich da 40 Punkte drauf. Spätestens nach dem fünften hat der Unternehmer, der ja kein BWLer ist, abgeschaltet.
Ja, aber wir haben bei uns tatsächlich schon oft genug erlebt, dass ein Gewerbekunde kommt wegen einer Streitigkeit, der schickt uns dann, ich bin ja rechtsschutzversichert, schickt uns seine Police und das ist dann natürlich nicht mitversichert. Also nicht natürlich, das stimmt nicht, es gibt genug, was versichert ist. Aber häufig ist die Erwartung bei den Kunden schon eine ganz andere. Da wäre es natürlich auch noch eine Bitte an die Produktentwickler, das klarer, strukturierter zu machen, vielleicht auch vergleichbarer, sodass auch die Kunden das besser verstehen, was da mit versichert ist.
Wir haben jetzt ganz oft über Kunden gesprochen. Wie ist denn momentan die Nachfrage nach gewerblicher Rechtsschutz? Steigt die, stagniert die?
Alle gucken mich an. Ich würde sagen, dass die steigt. Also wir sehen auf jeden Fall, dass wir mehr Anfragen dazu kriegen. Es gibt einen deutlichen Bedarf, auch also jetzt sehr branchenübergreifend. Das bezieht sich jetzt nicht auf eine Branche, aber ich glaube, dass gerade so der Dienstleistungsbereich, Handwerk ist sowieso klar, aber dass wir eigentlich über die Branchen hinweg eigentlich eine steigende Nachfrage und auch tatsächlich auch ein steigendes Angebot. Also ich sehe eigentlich niemanden, es gibt viele Branchen oder viele, sage ich jetzt mal, Bereiche im Versicherungsdienst, wo sich auch Versicherer zurückziehen, so Cyber oder D&O zum Beispiel, wo sie sagen, lohnt sich nicht. Aber bei Rechtsschutz sehe ich nicht. Also es scheint ein wachsender Markt zu sein.
Also was wir merken ist tatsächlich, dass ein sehr, sehr eine konkrete Nachfrage danach ist, nach einfachen Produkten. Also wenig, wie das in der Vergangenheit war, so modular. Ich habe dann irgendwie 50 Tarifzellen und könnte hier was wählen, da was wählen, mit unterschiedlichen SBN auch noch und so. Das wird mega komplex, sondern dass es eher tendenziell so ist wie im Privaten auch. Also das, was wir im Neugeschäft wirklich am meisten, was am meisten abgeschlossen wird, ist bei uns das heißt schnell und sicher. Das ist ein All-In-Produkt, wie im Privatberufsverkehr, Wohnen, mit Spezialstrafrechtsschutz und so. Und die Frage ist halt so nach dem Motto als Makler, naja, ihr habt das doch in Privat, könnt ihr das uns nicht auch für Gewerbe machen? Also lieber eine etwas höhere SB, dafür aber alle Deckungsinhalte drin, weil über eine SB sich zu streiten, zu sagen, okay, dann sind da jetzt halt mal 150 Euro mehr Selbstbeteiligung, ist einfacher zu führen als ein fehlender Deckungsbaustein. Und das ist das, was wir merken, dass also eher die Frage kommt, vermehrt, gibt uns doch mal was, genauso wie das in Privat auch ist, für Gewerbe.
Ja. Ich liebe generell die Leute, die kommen und sagen, wir hätten gerne 0 Euro SB. Dann weißt du nämlich schon genau, wie viel du damit zu tun hast. Prinzipiell viel. Und ist genau das Thema, ne? Also wenn man sich wegen jeder Kleinigkeit mit seinem Nachbarn zum Beispiel über den Gartenzaun streitet, dann braucht man keine Rechtsschutzversicherung. Dann sollte man selber Jurist werden. Das lohnt sich dann, glaube ich.
Gut, das Grundstück wechseln, ja.
Das Grundstück wechseln, ja.
Aber das nimmt man dann mit. Also wenn ich das tue, dann ziehe ich um und habe die gleichen Diskussionen wieder.
Wie schätzt ihr denn bei Gewerbekunden generell die Marktabdeckung ein? Also wie viele Unternehmen haben eine Rechtsschutzversicherung? Tobias, vielleicht kannst du ja mal aus deiner Erfahrung sagen, wie viele deiner Kunden sind entsprechend abgesichert?
Ich würde sagen, bei uns Kunden, die eine Rechtsschutzversicherung haben, ist so, ich würde schätzen, ich habe jetzt die Zahl nicht vorbereitet tatsächlich, aber ich würde schätzen, dass es so wahrscheinlich so an 80%. Was schon gut ist. Und die es nicht haben, haben auch gesagt, dass sie es nicht möchten. Oder sie sagen halt, sie sehen kein Risiko und wir haben gesagt, wir sehen das so und so. Und der Kunde sagt, es ist so und so. Und dann entscheidet der Kunde am Ende natürlich, logischerweise. Aber wie gesagt, jeder hat auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Und das hört ja nicht, ich sage jetzt mal, die Leute, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Also ich glaube, kann ich an einer Hand abzählen, die Anzahl an Unternehmen, also wirklich an GmbHs, an Körperschaften, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Aber es gibt natürlich Selbstständige oder Freelancer, die sagen, brauche ich nicht, sehe ich nicht, für mich. So. Und deswegen ja, also ich würde sagen, dass die, die 20%, die da prinzipiell fehlen, dass die eher im, im Bereich Selbstständige zu finden sind als bei Körperschaften.
Deckt sich das so mit deinen Erfahrungen?
Sehr gut. Also man sieht sehr, sehr deutlich, welcher Vertriebsrat, also welcher Makler, welcher Vermittler mit dem, also wie man mit dem Thema umgeht. Weil spannenderweise, ich habe nämlich genau diese Frage, also ich habe einen Workshop gemacht vor 2 Wochen und habe genau diese Frage, wie häufig habt ihr denn im gewerblichen Bereich Rechtsschutz? Und habe das in 0 bis 25, 25 bis 50, 75, ne, so bis 100%. Und wir hatten, der größte Block war zwischen 20% und 40%. Also nee, 25 und 50 war der größte Block, da war über die Hälfte. Und das waren verschiedene Makler verschiedener Couleur, alles Versicherungsmakler, also keine Ausschließlichkeit, sondern Versicherungsmakler. 35 Stück waren so in dem Workshop. Und das war so das Bild, wo man sagt, das ist die Hälfte zwischen 25% und 50%.
Und würdest du sagen, ist das in der Ausschließlichkeit anders? Weil ich sehe zum Beispiel häufig, dass wir Angebote kriegen von der Ausschließlichkeit, wo dann zum Beispiel gesagt wird, hey, wir haben hier 3 verschiedene und wenn du die Rechtsschutz noch mit dazu machst, dann wird das alles günstiger. Das ist natürlich schwierig, ne? Wenn ich einfach bei der DMB habe und der Rest ist irgendwie bei Markel und keine Ahnung. Okay. Aber ist das nicht ein, hat die Ausschließlichkeit da nicht einen Vorteil?
Das kann durchaus sein. Das ist natürlich für uns insofern unrelevant, weil wir keine Ausschließlichkeit bedienen, sondern nur im Maklervertrieb unterwegs sind. Deswegen können wir das auch nicht beeinflussen. Ich weiß, dass das Thema schon mal kommt, dass man dann immer mit dem Vertriebspartner, die genau diese Argumentation hatten, ja, ich will das ja gerne bei euch machen, aber der hat ja da durch diese Bündelungsthemen einen Preis, der wirklich schwierig ist. Und dann müssen wir halt immer tatsächlich individuell überlegen, können wir das jetzt mitmachen oder funktioniert es irgendwann auch nicht, weil keinem ist damit geholfen, wenn wir das so untertarifiert eindecken, dass die Rente dann irgendwann uns um die Ohren fliegt.
Ich finde das aber spannend als Konzept, also jetzt mal für die Produktgeber, Kooperationen zu machen. Ich weiß, dass zum Beispiel Beasley das hat im Bereich D&O, beziehungsweise Vermögensschadenhaftpflicht. Die haben eine Kooperation mit der ARAG. Das ist ein Klick und dann ist das dabei. Und das ist eigentlich, wenn man die Durchdringung erhöhen möchte, ist das eigentlich eine gute Sache, glaube ich.
Also die Frage ist ja, was man auch immer, was darf man nicht? Also ich bin natürlich für den Vertrieb verantwortlich, von daher ist alles, was den Vertrieb fördert, ist grundsätzlich, läuft man bei mir offene Türen ein. Hängt dann natürlich auch immer daran, was man da tatsächlich umsetzen kann, was nicht. Was wir schon merken und was wir auch vermehrt gerade, wo wir auch gerade dran arbeiten, ist, wir machen ja keine Workshop-Formate alleine, weil keiner kommt für einen reinen Rechtsschutzversicherer und setzt sich dann einen Tag hin und so. Von daher, wir machen mit verschiedensten Partnern. Ne? Wir haben ein Workshop-Format, wo beispielsweise die Haftlichkasse da mit bei war, Software war da mit bei, Ascor. Wir haben was wir mit Baobab und der Charta zusammen gemacht haben. Wir machen was mit CyberDirect zusammen. Und natürlich kommt dann immer auch die Frage vom Markt, naja, aber dann mach doch ein Produkt zusammen. Das letzten Endes ist ja, selbst wenn man es zusammenbaut, das ist ja, ich würde das jetzt mal sagen, das ist eher so eine Art Frontend. Also das ist was nach hinten rum sind das trotzdem eigenständige Policen von eigenständigen Versicherern und von daher ist das eher eine Frage, wie setze ich technologisch sowas um? So, und das ist mit Sicherheit was jetzt durch die technologische Entwicklung mehr und mehr kommen wird und mehr kommen muss, weil man dann einfach konzeptionell sich auf so eine Zielgruppe dann auch einstellen kann.
Es geht ja auch nicht darum, das Rad neu zu erfinden, das ist ja einfach nur eine bestimmte Bündelung quasi anzubieten.
Ja, also definitiv.
Apropos Zielgruppe, die eine Frage hast du mir schon vorweggenommen. Ich glaube, du hattest gesagt, dass es branchenunspezifisch ist, dass es über alle Branchen hinweg geht. Okay.
Bei uns zumindest, ja.
Das, was mich jetzt mal noch interessieren würde, ist Rechtsschutz so der erste Schwung an Absicherungen, die du dem Gewerbekunden anbietest? Oder wann sprichst du das Thema aktiv an?
Bei einem Erstgespräch.
Ja?
Also es geht ja immer darum, was ist existenziell? Was ist existenziell für mich erstmal relevant, wenn ich ein Unternehmen gründe? Mhm. So. Und dann ist immer das Thema Betriebshaftpflicht. Wenn jetzt das irgendwie IT ist, dann gibt's noch eine IT-Haftpflicht dazu, logischerweise. Und dann ist das Thema Rechtsschutz. Und dann ist meistens auch das Thema, wenn die dann sagen, weiß ich nicht, und die haben aber 5, 6 Mitarbeitende, dann ist meine Frage immer gut. Arbeitsrecht, sieht's damit aus? Also habt ihr da Know-how so in-house? Oder wäre es vielleicht auch ab und zu cool, mal jemanden irgendwas drüber gucken zu lassen? Und dann kann man im Prinzip schon mit genau dem kommen, was halt die, was der, die Rechtsschutz schon verspricht, in vielen, also in den Premium-Tarifen zumindest, ne, dass halt auch über Verträge drüber geschaut wird und dass man da halt einfach wirklich wie eine ausgelagerte Rechtsabteilung, du hast jemanden, den du anrufen kannst und du kannst dafür, was das kostet, niemanden einstellen. Und deswegen, finde ich, gehört das auch dazu.
Spannend dabei ist, also ich fand das deswegen super, was du sagst, weil ich habe nämlich danach, also ich habe ja gefragt, wie höre ich die Durchdringung, und ich habe danach in dem, das war so ein Live-Quiz, und ich habe danach die Frage gestellt, wann spricht er den Rechtsschutz an? Hm. Und die meisten, auch über die Hälfte, hat gesagt, wenn der Kunde mich darauf anspricht. Das heißt, die Durchdringung kann natürlich nicht bei 80% liegen, wenn ich immer darauf warte, dass der Kunde sagt, übrigens, ich will mal dazu was wissen. Hm.
Aber wann dann hoffe ich, dass die meisten den Podcast hören, weil das, war wirklich dann die falsche Antwort bei dir.
Aber weiß nicht, wenn man mal Makler fragt, wann sprechen Kunden einen Makler auf Rechtsschutz an? Meistens dann, wenn es zu spät ist. Ja. Und das ist genau wie mit Spezialstrafrechtsschutz. Das sehen viele nicht ein, dafür irgendwie 30 Euro, was halt wirklich zum restlichen Beitrag oft ein Witz ist, das mit reinzunehmen. Und dann heißt es plötzlich so, ah ja, aber da wirft mir jemand vor, ich habe irgendwie bei dem Wechsel vom Arbeitgeber jetzt in die Selbstständigkeit, ich habe da irgendwie Daten mitgehen lassen, das ist aber völliger Quatsch. Ja, dann sind wir halt genau da. Da gibt's halt nicht mal eine Wartezeit bei den meisten. Also es ist halt, meistens ist es dann zu spät, wenn die einen drauf ansprechen. Das ist meine Erfahrung.
Norman, du hattest kräftig genickt. Also unbedingt beim Erstgespräch.
Würde ich machen. Ja. Die Argumente waren schon da.
Ja. Apropos Argumente, also auf welche Gegenargumente stößt du denn dann häufig, wenn du es dann ansprichst? Was sind dann die Argumente, die Kunden womöglich dagegen setzen? Und vielleicht kannst du mal ein, zwei nennen und ihr beide könnt dann einschätzen, wie man die womöglich entkräften kann.
Ich sage jetzt nicht, wie sinnvoll die Argumente sind, aber ich sage jetzt einfach mal ein paar. Habe ich schon in meiner Vermögensschadenhaftpflicht oder in meiner Haftpflicht mit abgesichert? Das ist so ein Argument. Dann ist mir zu teuer. Ist ein Argument, wie immer eigentlich. In Deutschland?
Ja, passiert nicht, ne? Wird nicht eintreten.
Genau, einfach dieses Negieren von, man sieht einfach den Nutzen nicht, quasi. Das sind so die wichtigsten, würde ich schon sagen.
Das sind ja, genau, also dieses, man kann das ja verstehen. Also grundsätzlich, bin ja auch 25 Jahre jetzt in der Assekuranz unterwegs und wir tendieren als Berater häufig dazu, eine Lösung zu präsentieren, bevor der Kunde das Problem verstanden hat. Also das bringt aber nichts. Also wenn ich kann argumentieren, wie ich will. Wenn ich kein Problem sehe, warum soll ich dann dafür Geld ausgeben? Und das ist nämlich genau die Frage, wie ich eigentlich damit umgehe. Und dieses Thema ausgelagerte Rechtsabteilung im gewerblichen Kontext, das ist was, das kann man sich gut vorstellen. Damit kann man sehen, ich habe doch regelmäßig mal eine Frage. Und dann, bevor ich jetzt einen Kumpel frage oder irgendjemand anders, der das juristisch auch nicht einschätzen kann, dann ist doch viel einfacher. Ich rufe da an und spreche mit dem Anwalt darüber. Zum Beispiel. Und so muss man sich als Makler oder sollte man sich als Makler einfach so ein paar Dinge zurechtlegen, nach Möglichkeit auch so ein bisschen auf Persona, also auf unterschiedliche Zielgruppen, weil unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Dinge schon auch, ich sage das jetzt mal so, triggert, ne? Also wo man sagt, das passt auf das, was man da auch erlebt. Und dann komme ich erst in eine Diskussion rein. Weil wenn ich erstmal sage, brauchst du Rechtsschutz, dann ist, warum?
Ja, erstmal den Kunden, was sind so die essentiellsten Risiken tatsächlich? Und dann sagen die meistens schon ein paar, wogegen sie, warum sie zum Beispiel eine Haftpflicht brauchen. Und oft kommen dann zum Beispiel, kommt dann so, ja, das ist der und der Fall, den würde ich gerne versichern, dafür brauche ich eine Betriebshaftpflicht. Das ist leider nicht von der Betriebshaftpflicht gedeckt. Dann, weil die viele auch nicht verstehen, der Unterschied zwischen Vermögensschaden und Betriebshaftpflicht zum Beispiel, ist auch immer so ein bisschen unklar. Und wir machen immer so ein, das vielleicht, also für Makler, die den Podcast hören, so, wir machen immer, wenn ein Kunde anfragt und die haben eine Website, gucken wir jetzt mal die Website an. So, und dann kann man das halt, man kann sich das selber durchlesen, man kann das aber auch wunderbar screenen, da gibt's Tools, so. Da sieht man dann im Prinzip genau, was machen die, und dann stellen wir quasi einen Katalog auf, was sind die größten Risiken und was sind die meisten Fälle. Das sind ja alles Datenbanken, die gibt's ja alles, das ist ja alles, es gibt Fälle dazu und so. Und dann kann man daraus im Prinzip ein Sheet machen, was man mit dem Kunden einfach durchgehen kann. Und da ist dann alles dabei. Und das ist auch übergreifend dann, ne? Da kann man dann sagen, das wäre jetzt zum Beispiel Rechtsschutz, das wäre jetzt zum Beispiel Haftpflicht.
Coole Herangehensweise, muss ich sagen, ja. Aus juristischer Sicht sind natürlich diese Argumente, die gegen eine gewerbliche Rechtsschutz vorgebracht werden, leicht zu entkräften, muss man auch sagen. Also Eintrittswahrscheinlichkeit und die Kosten. Also Kosten wirklich, das steht definitiv im Verhältnis gegen das Risiko. Da sind wir uns, glaube ich, hier alle einig. Und Streitigkeiten mit Geschäftspartnern, mit Mitarbeitern, mit Konkurrenz oder Behörden, das ist heute echt alltägliches Risiko, ne? Also mehr als, ich würde mal sagen, noch vor 10, 15 Jahren. Da passiert deutlich mehr, also gerade so im Wettbewerbsrecht. Und das muss man denen einfach nur sagen. Praktische Beispiele, deswegen finde ich das super, die Variante, wie ihr das macht, mit dem Screenen von den Webseiten. Klasse, hatte ich so auch noch nicht gehört. Empfehlung, mit Sicherheit.
Also am Ende steht ja auch im Handelsregister, was die machen, ne? Also das ist auch immer gut.
Ja, na, das sagen sie dir ja sowieso, ne? Ja. Aber dieser Blick auf die Webseite und dann das scheint ja, also klang jedenfalls so, wenn du so ein Tool hast, dass du da relativ fix bist in der Vorbereitung auf dieses Gespräch dann auch.
Ja, es dauert 2 Minuten.
Ja, ne? Eben. So, das ist ja Hammer.
Wir haben auch eine gute Erfahrung damit gemacht. Wir haben bei uns auf unserer Homepage einen Prozesskostenrechner. Nur mal so erste Instanz, was kostet denn das? Und allein das war das, also wirklich in Veranstaltungen mit Maklern, dass die dann sagen, das haben wir, also allein das ist schon für viele ganz neu. Dass man also mal sagt, kauft denen mal eine neue Küche, also jetzt mal Privatkundenbereich, kauft mal eine neue Küche, was kostet heutzutage eine Küche? Einigermaßen mit Elektrogeräten vielleicht 10.000 Euro. Dann habe ich in der ersten Instanz mit Anwalts- und Gerichtskosten ungefähr 5.000 Euro, 4.500, 5.000 Euro an Kosten, die passieren können, die aufkommen können. Und dann ist die Frage, lieber Privatkunde in dem Fall, du hast jetzt gerade für 10.000 Euro eine Küche gekauft. Entweder hast du das Geld gehabt oder du hast die Küche finanziert. Hast du jetzt noch 5.000 Euro mehr da parat, um dann im Zweifelsfall dich darüber zu streiten, was da passiert ist? Und das ist in den meisten Fällen nicht da. Und das ist im gewerblichen Bereich nämlich genau das Gleiche. Ich habe nicht die Rücklagen, um das bezahlen zu können. Aber ich muss erstmal wissen, welche Risiken oder wie teuer kann sowas denn mal werden. Und das war bei vielen Maklern, also bei dir, Tobi, ist das, du hast da ja ein Konzept für, aber die meisten wissen das selber nicht und können damit natürlich auch deswegen nicht sauber argumentieren.
Das ist eine super Überleitung. Jetzt kommt nämlich, da hatte man jetzt gerade nicht Tobi, sondern ein Makler XY zu einem Kunden und sagt, brauchst du einen Rechtsschutz? Der sagt ja oder sagt nein. Ist es damit getan, lieber Norman, oder gibt es da Stolperfallen?
Naja, die Stolperfallen liegen im Detail der Deckung, ne? Das ist klar. Also was ist denn jetzt wirklich versichert? Das ist ja vielschichtig beim Arbeitsrecht, Vertragsrecht, Verwaltungsrecht. Also nicht alles ist automatisch versichert, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dass also am Ende die Erwartung der Kundinnen und Kunden da wahrscheinlich eine völlig andere ist, wenn man anfängt, über das Thema zu reden, als wenn man dann sagt, okay, aber die Sachen können wir gar nicht, aus wirtschaftlichen Gründen kann es ein Versicherungsunternehmen ja gar nicht übernehmen, diese Risiken, die da teilweise im Raum stehen. Also wer da pauschal von Rechtsschutz spricht, der macht schon mal erstmal einen entscheidenden Fehler. Ne? Also ganz klar muss man sagen, welche Ausschlüsse gibt es, was ist versichert, was nicht. Wer das nicht klar kommuniziert, der riskiert Missverständnisse und landet am Ende tatsächlich vielleicht wirklich in der Haftung, wenn es nicht entsprechend dokumentiert wird.
Generell, also sind gewerbliche Rechtsschutzversicherungen deutlich komplexer als private? Also wenn man jetzt an Themen denkt wie Forderungsausfallmanagement, Gewährleistungsrecht, in welchen Ländern gilt sie überhaupt? Also ist das ein wesentlich komplexeres Produkt?
Also eindeutig, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, also allein schon, weil es im Privaten halt nie diese Bausteine gibt, wie Vertragsrechtsschutz oder so, ne? Das ist auch erstmal, da braucht man auch ein bisschen, also es hat schon Erklärungsbedarf. Warum kostet mich das jetzt 2/3 der Prämie, ne? Also den Vertragsrechtsschutz damit reinzunehmen.
Ja, und du musst auch die Schnittmengen mit anderen Verträgen, mit anderen Policen beachten und Vertragslandschaft ist einfach deutlich komplexer mit Sicherheit. Ja, also bei Privatkunden, wenn oder Mandanten bei uns, da ist es immer relativ klar. Die schildern kurz ihr Problem, dann wissen in der Regel meistens schon, ist versichert oder ist nicht versichert. Im Gewerbebereich musst du dir genau die Policen angucken.
Aber dann kann ich voll jeden Makler verstehen, der sagt, davon lasse ich die Hände, oder? Also
ja, aber das war vielleicht vor 20 Jahren, als wir noch nicht so reguliert waren und solche Qualifikationsanforderungen hatten. Ich hoffe doch sehr, dass das eben die Makler nicht sagen, sondern das ist ja genau ihr USP, dass sie den Leuten das erklären können. Das sollen sie können. Also das erwarte ich ehrlich gesagt auch. Und da spreche ich jetzt nicht nur als Rechtsanwalt, als Fachanwalt, sondern bin ja nur by the way auch noch Vorstand des Maklerverbands, Vermittlerverbandes AHW. Und wir setzen natürlich auf Qualität bei unseren Mitgliedern und in der Vermittlerschaft. Das muss kommen, natürlich. Die müssen das können und wissen. Sonst brauchen sie nicht zum Gewerbekunden gehen. Das muss ich klar sagen. Da muss man sagen, okay, ich mache nur privat. Aber wer Gewerbe sagt, der muss auch wissen, was er da tut.
Und das ist genau nämlich die Krux. Die meisten Makler kommen zum Gewerbekunden so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist ja nicht eine strategische Entscheidung zu sagen, ich will jetzt Gewerbekunden beraten, sondern ganz häufig habe ich 80%, 90% Privatkunden und dann natürlich kommt dann auch ein Handwerksbetrieb oder ein kleiner Gewerbebetrieb dazu. Und dann wird es nämlich tatsächlich schwierig. Und spannend aber ist auch, weil wir gerade, wenn wir auch wir haben ein anderes Format, was wir gemacht haben. Da ging es auch gerade darum, sind eigentlich Jahresgespräche bei Gewerbekunden sinnvoll und notwendig oder nicht? Und das fand ich wahnsinnig, wie viel Makler teilweise sagen, also Rechtsschutz berate ich nicht, Vertrauensschaden will ich nicht beraten, DNO ist für mich kein Thema, Cyber sowieso nicht, weil ich da von Technik keine Ahnung habe. Und ich nur die Frage gestellt habe, habt ihr denn zumindest explizit das aus dem Mandat rausgenommen? Also, dass ihr das auch nicht beratet und dass der Kunde das weiß, dass ihr das nicht beratet? Und dann gucke ich in große Augen, wie ich sage, also dann, aber das ist die Realität draußen. Und die wenigsten haben sich den Gewerbekunden als strategischen Partner ausgesucht und sich damit auch auseinandergesetzt. Und das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass man Makler hat, die sagen, ich will da gerade reinwachsen, was ja gut ist, ne? Also ich merke, dass das ein gutes Geschäftsmodell ist und dass man damit auch viel tun kann, dass da Potenzial hintersteht. Aber dann muss ich auch da Zeit reinstecken. Also gerade diese Qualifizierung, die ist nicht mal eben gemacht. Und die ist aus meiner, und das ist meine ganz, da bin ich hundertprozentig sicher, da bin ich auch mit den paar Stunden, die ich da an Weiterbildung im Jahr nachweisen muss, niemals getan.
Also das Gute ist, also ich habe ja viel mit jungen Maklerinnen und Maklern auch zu tun und da merke ich mehr, muss ich sagen, als bei Älteren, dass hier Kooperationen eingegangen werden, dass also dass da wirklich man sagt, okay, ich mache nicht Gewerbe oder ich kenne mich mit dem Produkt nun nicht aus, kannst du das mal übernehmen? Solche Geschichten und da liegt natürlich auch ein bisschen Zukunft drin, noch mehr natürlich in der Spezialisierung. Also wenn jemand sagt, ich kümmere mich nur um Reitvereine oder nur um Atomkraftwerke und so, dann umso besser. Dann muss er sich da aber eben auch richtig auskennen, das ist ganz klar.
Ja, ich habe das bei euch auch getrennt, oder? Dass der André macht Privatkunden, du Gewerbe?
Ja,
oder
ja so ein bisschen, so ähnlich, ja. Also ich mache quasi im Prinzip alles, was Leben und Gewerbe und André macht Kranken und internationale Krankenversicherung, genau. Und aber das, was du mit der Zielgruppe gesagt hast, Norman, ist natürlich absolut korrekt. Aber es hat auch damit was zu tun, dass das Marketing sich ja auch extrem geändert hat. Wenn wir jetzt den klassischen Makler nehmen, der seine Zielgruppe sind im Prinzip die Kinder von seinen Kunden so und Empfehlungen. Und bei uns ist es auch und bei vielen anderen Maklerinnen und Maklern ist es halt so, dass das halt online läuft und umso spitzer meine Zielgruppe ist, umso besser funktioniert das Konzept. Und da fällt natürlich aber auch fallen auch andere Leads bei ab, so, und wenn ich die halt nicht zu 100% gut beraten kann, dann bin ich gut beraten, die weiterzugeben. Okay. An jemanden, der sich damit sehr gut auskennt, und Leute fühlen sich immer gut aufgehoben, wenn sie hören, ich würde das gerne selber machen, aber mein Kollege kennt sich damit viel besser aus. Da sagt ja keiner, nee, will ich kein Meeting. Also ist halt noch nie passiert, ne? Also deswegen.
Es gibt eher Applaus, na klar.
Ja.
Und also unterm Strich geht ja gute Beratung, lebt davon, dass man auch komplexe Produkte erklären kann, sodass die Kundinnen und Kunden das verstehen. Und genau in dem Moment, wo ich das nicht kann, merken das doch die Kunden auch, wenn ich da schwimme. Also häufig merken sie es, nicht immer mit Sicherheit. So, und bevor ich anfange zu schwimmen, genau das machen wir doch auch als Anwalt. Wenn da jemand kommt wegen Scheidung, das übernehmen wir doch gar nicht. Da haben wir ein Netzwerk und dann wird das weitergereicht und fertig. Und das gutieren doch die Kunden auch. Die kommen dann beim nächsten Problem trotzdem wieder zu uns.
Und es ist auch schade, dass das, finde ich, in der Versicherungswirtschaft noch nicht so. Es gibt, glaube ich, keine Branche, in der Zusammenarbeit und Kooperation so wenig verbreitet ist wie in der Versicherungswirtschaft. Und ich glaube, es wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren extrem ändern. Also ich glaube, wir haben alleine 3 größere Makler, mit denen wir einmal monatlich, mit denen mein Kollege sich zusammensetzt. Da geht es nur um Marketing und was man für Maßnahmen macht. Und wir haben teilweise, weiß ich nicht, mit Covago zum Beispiel, da ranken wir zu den gleichen Sachen bei Google und wir sprechen mit denen, was wir für Lösungen anbieten können. So, weil der Markt ist so groß, warum soll ich da nicht zusammenarbeiten? Das hat jetzt gar nichts mit dem Thema Rechtsschutz zu tun, das ist sehr allgemeines, aber
ja. Aber gut, ist das eine Altersfrage, was Norman gerade angesprochen hatte?
Ich glaube, dass viele ältere Leute, und der Markt ist ja im Durchschnitt, ich glaube, 55.
Also in etwa 56
schon. Ja, genau. Und ich glaube, dass das alles ist alles ein bisschen konservativer und dass die Leute eher das Gefühl haben, dass sie dann der Kunde, der zu meinem Kollegen geht, den kann ich ja nicht bedienen und dass da was weggenommen wird. Aber allein die schiere Masse an Leuten und die schiere Masse an Bedarf ist ja, die kann ja gar nicht gedeckt werden. Ja? Also niemand, weiß ich nicht, also wenn da irgendwie das LVM-Büro und die, weiß ich nicht, Feuersuizität da irgendwie in einer Straße, in einem Bezirk zusammensitzen, da kann ich das irgendwie verstehen. Aber ich finde jetzt bei allem, was irgendwie so deutschlandweit passiert, ist man immer sehr gut daran, sich zusammenzutun, weil man kann auch immer was lernen.
Vielleicht was dazu kommt. Also du hast das schon ein paar Mal gesagt, auch Tobi, dieses, ich brauche auch eine spitze Ziel. Also ich muss mich auf was fokussieren, was ich kann und was ich aber auch nicht kann oder was ich bin und was ich nicht bin. Und das ist ja auch ein Thema, was uns, wir sind ja ein kleiner Versicherer, ein kleiner Risikoträger. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch genau überlegen, wer ist denn unser Kunde, für den machen wir denn unsere Produkte? Und weil wir, ich sagte das ja eingangs, aus diesem privaten Privatrechtsschutzbereich kommen, ist es beim Gewerbe nämlich auch das Gleiche, dass wir sagen, sobald das in Richtung Industrie gerät und die einen Hausjuristen haben oder größer sind, dann haben die andere Anforderungen, andere Needs, weil es dann weniger um die Beratung geht, sondern es geht mehr um tatsächlich größere Prozesskosten und so weiter. Und da gibt es andere Versicherer, die daherkommen und die das auch viel, viel besser können als wir. Das heißt also, das muss man muss dann auch loslassen können. Ich muss dann auch sagen können, das ist nicht unser Bereich. Und wir müssen dann auch nicht für irgendwas kämpfen und versuchen, irgendwas umzusetzen, wo wir eigentlich vorher wissen müssten, dass es nicht zu uns passt und dass wir es nicht handeln können. Und die Entscheidung, die fällt nicht einfach. Und die fällt auch vielen Vermittlern draußen nicht einfach. Weil man sagt, ich will ja gerne Kunden haben und ich möchte gerne irgendwie auch wachsen. Und von daher nehme ich dann im Zweifel auch jeden, der kommt. Ohne zu sagen, nein, das ist nicht mein Bereich. Und das soll auch vielleicht eine Botschaft sein draußen. Der Markt ist, und du hast das wunderbar gesagt, der Markt ist groß genug. Es gibt genügend Partner, die zu mir passen. Ich muss sie halt nur finden. Und dafür muss ich auch ein bisschen Gehirnschmalz reinschwenken. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wer bin ich denn eigentlich? Und wen will ich denn haben? Und wir haben ein Veranstaltungsformat gemacht, wo es darum ging, genau das nämlich rauszufinden. Du bist Makler, du bist in der Ausschließlichkeit oder du bist im Strukturvertrieb, wie auch immer. Wer bin ich denn eigentlich und wer ist denn meine Zielgruppe? Und das ist bei den meisten sehr, sehr diffus noch.
Aber insofern ist es schon ein Altersproblem oder ein Generation, nicht Problem, Thema. Weil ältere Maklerinnen und Makler, die haben ihre Kunden, ich will nicht sagen, die sind satt, aber die müssen jetzt nicht noch groß gucken, wie sie neue Märkte für sich erschließen. Und da kommen also nicht die Innovationen her. Das ist wie immer. Also eher sind es die Jüngeren, die da, weiß jetzt nicht, wer da bei euch bei der Veranstaltung bei war, wie da der Altersdurchschnitt war, aber in der Regel sind es die Jüngeren, die sich noch positionieren wollen und gucken mit der Internet und Social Media, das sind ja auch Sachen, die eher bei den Jüngeren angesiedelt sind, thematisch. Und da geht natürlich ganz viel. Und da kann man natürlich viel spitzer werden und auch viel besser auch kooperieren, so wie ihr das ja auch macht, finde ich super.
Ja, und da passiert ja auch einiges, wenn man sich so die Konzepte ansieht beim Jungen Makler Award. Da sind ja tolle Ideen immer bei.
Wobei es aus meiner Sicht nicht unbedingt zwangsläufig was mit dem Alter zu tun hat. Also wir hatten da auch Teilnehmer bei, die gesagt haben, so, ich bin jetzt irgendwie Anfang 52, 53, ich will 15 Jahre noch machen und ich will jetzt nicht mehr so weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe.
Sondern ist ja unterdurchschnittlich alt.
Ja, wobei jetzt also mit Mitte oder mit 52 würde ich jetzt nicht sagen Jungmakler. Also aber das ist eine Einstellung dazu. Also klar, wenn ich weiß, ich habe noch 2-3 Jahre und mach da jetzt noch meinen Job weiter, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch nicht schlecht, darum geht's ja nicht. Aber die Frage ist ja, wenn ich in so einen gewerblichen Bereich rein will und Rechtsschutz ist ein wichtiges Thema im gewerblichen Kontext, dann muss ich mich damit auch auseinandersetzen und muss dann auch schauen, welche Zielgruppe möchte ich denn damit ansprechen. Und das ist einfach viel einfacher, wenn ich das fokussiere auf einen Bereich oder auf einen kleinen eingeschränkten Bereich.
Lasst uns noch mal kurz vom großen Thema Kooperation hin zum etwas kleineren Thema Rechtsschutz kommen. Du hattest es auch schon angesprochen, Norman auch, und zwar überschneidende Deckung. Also ein Argument war ja, das wird schon von der Vermögensschadenshaftpflicht abgedeckt. Dann gibt es ja die Cyberversicherung, die ja auch einen recht großen Rechtsaspekt hat, gerade beim Thema Reputationsrisiken. Inwiefern wird die Rechtsschutz durch solche Produkte überflüssig, zumindest aus der Sicht der Kunden, wenn die jetzt sagen, okay, ich habe doch hier schon Cyber, da ist doch super viel Rechtsschutz drin.
Das wird nicht überflüssig dadurch. Also, weil das sind ja wirklich nur teiljuristische Unterstützungsleistungen, die damit bei sind. Die ersetzen den umfassenden Rechtsschutz definitiv nicht. Also die Rechtsschutzversicherung ist ja das einzige Produkt, das dem Kunden den aktiven Zugang zum Rechtssystem bietet. Eine Betriebshaftpflicht übernimmt die Abwehr unberechtigter Ansprüche, aber wenn ich selbst aktiv werden will als Unternehmen, ist das ja nicht mit umfasst.
Ja, genau, aber ist das aus der Sicht der Kunden, also ist das so ein Problem, was du da feststellst, dass sie denken, es wird überflüssig?
Ja, aber dann ist die Frage, zeig mir eine Cyberversicherung, wo du anrufen kannst, wo dir rechtliche Fragen beantwortet werden. Also allein dadurch, dass es ja ein Kammerberuf ist, so wie bei Steuerberatern halt auch zum Beispiel, das ist halt, du kannst halt nicht einfach irgendwas beraten im Bereich Rechtsschutz, sondern es muss halt ein Anwalt machen und den Zugang zum Anwalt, den bietet dir nicht die Cyberversicherung, sondern die bietet dir immer die Rechtsschutzversicherung. Und die Frage ist ja auch, die Versicherung zahlt dann in diesen Bereichen, auch mit diesen Sublimits teilweise, die dann zur Verfügung stehen, auch gerade bei, weiß nicht, bei Cyber zum Beispiel, so Reputationsrechtsschutz ist dann teilweise damit abgedeckt zum Beispiel. Das ist aber auch erst dann ein Fall, wenn es schon passiert ist. Ne? Also der beste Reputationsschaden ist der gar nicht erst eintritt. So. Und da ist die Cyberversicherung dran, dass es gar nicht erst passiert. Und die Rechtsschutzversicherung ist dann dafür da, dass da kein Fall draus wird. Ja. Und das ist halt immer ganz wichtig, das darzustellen. Also ich glaube, dass jede Versicherung gut daran tut, viel auf Prävention zu setzen. Und ich sehe eigentlich nicht, dass Kunden dann sagen, ach nee, dann brauche ich aber keinen Rechtsschutz mehr. Oder wofür ist die denn jetzt noch da? Ich glaube schon, also man muss halt einfach darstellen, das ist ein Konstrukt, wo am besten jede ineinander greift. Das sind halt viele Zahnräder und am Ende, wenn das Ganze gut funktioniert, dann habe ich einen sehr umfangreichen und sehr guten Schutz.
Das muss man auch dazu sagen. Egal, ob ich jetzt eine Rechtsschutzversicherung habe oder eine Cyberdeckung oder Vertrauensschaden, was auch immer. Ich will als Kunde, möchte ich trotzdem keinen Cybervorfall durchlaufen mit allem, was dazugehört, mit Datenrechtsverletzung und so weiter, selbst wenn ich eine Versicherung habe. Also das ist das Gleiche in der Sachsparte. Also ich bin trotzdem nicht froh, dass mein Haus brennt, nur weil ich versichert bin. Das ist Ärger, das ist Laufer. Also bei allem, deswegen die Idee zu sagen, ausgelagerte Rechtsabteilung, du unterstützt dieses Begleiten von diesen Themen. Und dann, wenn es wirklich eskaliert, dann auch Anwalts- und Gerichtskosten zu zahlen. Das ist was wir im Moment in den anderen Sparten gar nicht sehen und was auch die anderen Sparten gar nicht abdecken wollen. Weil die natürlich auch genau das Gleiche machen, in der Produktentwicklung zu schauen, wie kann ich denn meinen Bereich sauber abdecken? Und dass es da Überschneidungen gibt bei anderen, also wo es ineinander greift mit anderen Sparten. Das ist ja aber immer schon so gewesen. Du hast ja immer schon das Thema gehabt, Wohngebäude, Hausrat, dann macht der eine das da, der andere macht was da, dann ist ein Haftpflicht, so. Das ist ja jetzt nicht neu, diese Entwicklung, sondern was man dann vielleicht einfach, wo die Entwicklung hingehen kann, auch durch die Technologie, ist, dass man das optisch besser verzahnt, damit es deutlicher wird, wann wer was tut. Das ist auch für den Makler, glaube ich, einfacher, weil ich dann einfacher beraten kann, weil ich mir nicht selber immer die Gedanken machen muss, wie können jetzt die unterschiedlichen Rädchen ineinander greifen. Da kann und darf gerne noch mehr passieren. Aber produktseitig ist da aus meiner Sicht keine Gefahr, dass jetzt die Rechtsschutzsparte da irgendwie an Relevanz verliert. Eher andersrum.
Aber vielleicht kann man ja auf Rechtsschutz was draufsetzen. Jetzt glaube ich jetzt gerade beide das Bild vom Zahnrad und dass es sich mit Cyber zum Beispiel sehr gut ergänzt. Also ich will aufs Thema Cross-Selling hinaus. Welche Produkte lassen sich denn mit einer Rechtsschutz ganz gut in der Beratung sozusagen kombinieren?
Die Frage geht an mich wahrscheinlich, ne?
Höchstwahrscheinlich,
ja. Okay, ja. Alle gucken mich auch wieder an, ja. ich würde sagen Cyber, D&O im gewerblichen Bereich. Aber eigentlich, also alles, was mit Haftpflichten zu tun hat, lässt sich eigentlich immer gut kombinieren mit Rechtsschutz, meiner Meinung nach. Weil das alles immer das Top-Up zum, also auch in einem Versicherungsfall habe ich manchmal eine rechtliche Frage, weil ja, jetzt habe ich eben das Beispiel gemacht, mit dem ich will keine Versicherung abschließen, um mich gegen die Versicherung zu versichern, aber manchmal gibt es ja auch mal eine Diskrepanz. Ne? So. Und dafür ist es auch nicht schlecht, wenn ich mal jemanden anrufen kann. Ne? Also das ist eigentlich so, das Hauptargument ist eigentlich, ich habe eigentlich jemanden, den ich immer anrufen kann und wo ich halt auch rechtlich, verlässlich eine Antwort kriege. Die kriege ich nämlich in der Regel von keiner Versicherung, außer von der Rechtsschutz. So. Was war die Kernfrage nochmal?
Wo das Cross-Selling-Potenzial besteht. Ach so, ja. Also springst du dann gleich zum Beispiel zur BU?
Nee, muss ich ehrlich sagen, mache ich nicht.
Aus genannten Gründen, die Welt, ja.
Ja. Also natürlich gehört auch im privaten Bereich dazu, dass man mal das Thema Rechtsschutz anspricht. Privat ist jetzt nicht mein Bereich, aber Ja, da, also da kann ich nicht so viel zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also
ich wollte es immer ansprechen. Aber ich bin ja kein Vermittler.
Ja, genau, genau. Also als Vermittler werde ich jetzt in dem Bereich tätig, würde ich es glaube ich auch.
Im Bereich 100 Pro.
Ja.
Die Frage.
Ja, aber auch wahrscheinlich nur deswegen, das ist natürlich ein sehr subjektiver Eindruck, weil bei uns ja die Fälle landen, die dann zum, wo der Streit ist. Genau. Und kann, da sehen wir ja einfach immer die Kosten, die da auflaufen. Und deswegen denke ich, oh Mann, das hätte man sich mit einer Rechtsschutz gut sparen können, weil es gibt wirklich viele, viele Kundinnen und Kunden oder bei uns sind Mandantinnen und Mandanten, die da schon die weiße Fahne schwenken ohne Rechtsschutz wegen des Kostenrisikos. Keine Frage.
Ja, genau. Das Problem ist, wie gesagt, aus meiner Sicht, dass man halt sich sagen kann, mach eine BU, weil wichtig, 70 Euro im Monat und dazu, weil wichtig für die BU, für 30 Euro noch eine Premium-Rechtsschutz. Das ist natürlich schwierig, ne? Aber ich glaube, es gibt dann vielleicht nicht den Fall BU, den ich ansprechen kann, aber es gibt dann halt generell, also wenn es jetzt zum Beispiel Familien sind, dann ist eigentlich immer, die haben fast immer PBV, so. Und in Berlin auch sinnvollerweise auch wohnen.
Also das Schöne ist ja an dieser Sache, du sagtest das gerade, wann kommt eigentlich Rechtsschutz? Und du sagtest im Erstgespräch. Das heißt, ich rede über Unterstützung bei juristischen Fragen. Von daher ist ja, also in der Regel ist die BU-Beratung nicht das erste Thema. Ich mache ja eine Bedarfsermittlung, also das ist ein separates Gespräch. Rein theoretisch muss ich diese Korrelation gar nicht ziehen, weil ich habe das Thema Rechtsschutz im Erstgespräch abgehandelt. Und wenn ich nachher im zweiten, dritten Gespräch über das Thema Vorsorge, Altersversorgung, biometrische Risiken und so weiter dann spreche, was ja dann, aber dann ist nicht die direkte Verknüpfung zu sagen 70 Euro BU plus 30 Euro Rechtsschutz, sondern die Frage ist, ich brauche einen Partner, der mich unterstützt bei rechtlichen Fragen. Ja. Und das kann alles sein. Das kann natürlich auch mal eine Versicherung sein oder über die man sich streitet. Aber es kann aber auch der Nachbar oder die Kinderbetreuung oder was auch immer sein. Also die Rechtsschutz ist losgelöst, ist nicht ein Annex zu einer anderen Sparte.
Ich würde einmal kurz einhaken müssen. Wir sind ja eigentlich bei Gewerbe, aber jetzt waren wir schon öfter beim Thema BU. Und wenn du sagst, Milan, BU nicht im ersten Gespräch, würde ich eher denken, das gehört natürlich mit ins erste Gespräch, weil es existenzielles Risiko ist, jedenfalls wenn der Hauptverdiener keine BU hat.
Dann habe ich mich anders ausgedrückt. Ich meine, also über das Thema zu terminieren, also darüber zu sprechen, aber im Erstgespräch eine BU-Beratung zu machen, die ja Zeit kostet, das zu verknüpfen mit anderen, also ich sag mal, wenn ich jetzt mal an meine Sache denke, zu sagen, wie läuft eigentlich so ein Jahresgespräch ab, kann ich nicht eine BU-Beratung machen, während ich auch noch fünf andere Themen und andere Sparten anspreche, sondern ich kann das platzieren, zu sagen, das ist ein Thema, also Erwerbsausfall ist auf jeden Fall ein Risiko, was du hast, lieber Kunde, aber das machen wir nicht jetzt, also wir bauen dann jetzt nicht noch eine BU-Beratung ein in so ein Erstgespräch.
Haben wir ein tolles Thema für einen nächsten Podcast.
Wir sind gerade so weit weg von der Ausgangsfrage. Oder? Das ist unfassbar, ja.
Wie steht es eigentlich mit Fußball?
Ja, lass uns aber auch mal. Wichtig, auf jeden Fall. Wichtig.
Fußball.
Auch, ja.
Dann lass uns doch nochmal ganz kurz zurückkommen.
Schade.
Tobias, wenn du jetzt dir den Markt der Rechtsschutzversicherer anguckst und ausnahms, also natürlich ist die DMB-Rechtsschutz ganz weit oben, ja. Keine Frage, aber unterscheiden sich dann die Deckungen groß, die es da zur Verfügung gibt? Also gibt es da wesentliche Unterschiede bei den Anbietern oder ist das im Großen und Ganzen das gleiche Produkt und du guckst auf andere Punkte?
Also ich glaube, wenn man das vergleicht, muss man immer sagen, wir müssen immer das Gleiche vergleichen. Also wenn wir jetzt Premium vergleichen, also wenn wir jetzt Rechtsschutzversicherungen vergleichen, können wir jetzt nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt irgendwie so eine Komfortdeckung und vergleichen die mit einer Premium oder so, sondern es ist halt immer, also wenn man jetzt sich die Premium-Tarife anguckt, der großen Versicherer, dann ist das schon, sag ich mal, sehr einheitlich. Aber genau diese Sachen, über die wir gesprochen haben, also diese Zusatzleistungen, die sind mal mehr vorhanden, mal weniger. Und der größte Unterschied ist vor allem, wie verfügbar sie sind. Also wenn ich halt erst 20 Minuten bei einer Versicherung in der Warteschleife hängen muss, um mit jemandem zu sprechen, hat das für den Kunden erstmal einen eher negativen Beigeschmack. So. Und da gibt es Versicherungen, die machen das sehr gut. Und da kommt man relativ schnell dran und das geht alles flott und die sind da sehr gut aufgestellt. Die sind auch, ja, ich sag mal, es gibt Versicherungen, die spielen dieses Thema zusätzliche, diese Assistenzleistung quasi sehr gut. Aber ich glaube, dass vom rechtlichen Umfang, vom Umfang von dem, was versichert ist, im Premium-Bereich ist es schon sehr gut, sehr ausgereift. Das ist ja auch kein Produkt, was jetzt irgendwie wie Cyber oder D&O, was es jetzt erst seit 10, 15, 20 Jahren gibt, sondern das ist ja schon sehr lange am Markt, sehr gut ausstaffiert. Und ich glaube, dass das da sehr einheitlich ist. Aber den größten Unterschied sehe ich eigentlich bei, also erstmal den Höhen der Deckung teilweise natürlich. Aber die Umfänge sind jetzt, wenn wir den Premium-Schutz nehmen, eigentlich schon ziemlich gleich, würde ich sagen. Größter Unterschied aus meiner Sicht sind die Zusatzleistungen.
Und die Servicequalität.
Ja, die Servicequalität auf jeden Fall. Ja.
Und wenn wir mal beim Komfort bleiben, also nicht beim absoluten Spitzenprodukt, gibt es bei Komfort oder dem untergeordneten Tarif dann Bausteine, Features, Leistungen, auf die auf gar keinen Fall verzichtet werden darf? Die Frage richtet sich natürlich an alle.
Ja, ich würde sagen, also Spezialstrafrechtsschutz ist immer so ein Ding. Das sieht immer keiner, bis es dann da ist. Und das ist auch, muss ich sagen, ist auch da am schwersten zu erklären eigentlich. Weil bis es halt da, also die Frage ist immer, ich glaube, wenn man kein Jurist ist, kann man sich nicht so gut vorstellen, was, wann das greift. So, da kann, Norman hat da bestimmt noch einen Take zu. Aber ich finde das auch immer schwierig, weil ich bin auch kein Jurist. So, und dann, ja, wann greift das denn? So, ne? Also wenn dir jemand etwas vorwirft quasi, und ich glaube, es ist immer wichtig, das anzusprechen, weil viele Leute glauben, ja, jetzt habe ich halt einfach irgendwie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen oder so, war ganz günstig hier beim ADAC, gab es dazu quasi. Und aber so, über sowas wird da halt nicht aufgeklärt oder das ist dann halt auch nicht mit drin. Und dann passiert mal sowas und dann fragen sich die Leute halt, warum habe ich dann so eine Versicherung? So. Und ja.
Norman, kannst du es in einer Minute erklären?
Jetzt erstmal das mit dem Strafrechtsschutz, ja. Da kann ich nur sagen, wir haben ein gutes Netzwerk, weil wir ja spezialisiert sind. Nein, wir machen keinen Strafrechtsschutz.
Ah, okay.
Oder kein Strafrecht. So. Mhm. Ja, also das, wobei das bei uns so auch noch nicht groß, also ich kann mich hier gar nicht erinnern an den letzten Fall, dass das vorgekommen ist, dass wir das mal angefragt wurde oder wir hätten weiter verweisen müssen. Heißt nicht, sowas passiert nicht, das ist ganz klar, aber das ist bei uns jetzt noch nicht angekommen.
Ich habe zu der Frage davor tatsächlich, die wir eigentlich schon abgeschlossen haben.
Ja, alles klar. Fußballfrage?
Ja, absolut. So ähnlich, ja. Die Frage davor war ja, was, ob das einheitlich ist.
Ja.
Und ich muss sagen, dass es im Bereich digital sehr große Unterschiede gibt, was da versichert ist. Also im Bereich, im digitalen Rechtsschutzbereich, ne? Also wenn es jetzt Reputationsschäden, irgendwie Sachen, die mit der Website zusammenhängen, alles, was so mit Datenschutz und so einhergeht.
Da gibt's ja, weil schon das schon wieder auch neuer ist. Ne?
Genau, weil das halt neu ist.
Genau, da trennt sich denn schon wieder.
Da gibt es dann Gesellschaften, die sind sehr auf der Höhe und es gibt Gesellschaften, die sind dann so, haben wir noch nie gemacht, warum sollen wir das jetzt machen? Genau, das sind aber auch die, die auch immer noch viel Policen rausschicken.
Ist die DMB auf der Höhe?
Grundsätzlich ist es ja für einen Versicherer immer natürlich eine Gratwanderung zwischen, also man möchte ja möglichst viel Deckung anbieten, ohne dass man nachher Gefahr läuft, dass es kollektiv irgendwie geschädigt wird. So. Also wir haben, also Cyber ist ja grundsätzlich jetzt nicht ausgeschlossen von den normalen Deckungsinhalten, sondern also die Frage, warum ich mich streite oder warum ich vor Gericht gehe, ist ja jetzt nicht ein reines Thema, ob das jetzt im Cyberbereich ist oder was anderes ist. So, von daher muss man das, ist das nicht so ganz trennscharf. Also wir haben schon viel versucht zu machen in dem Bereich, wobei wir ja, ich sagte ja, wir sind ja sehr, sehr stark noch in dem Privaten und haben erstmal gesagt, wir fangen erstmal mit dem Privaten an. Also wir haben ja mit dem Cybercheck, das ist ja so ein Awareness-Programm für Privatmenschen, wo man sagt, okay, was ist eigentlich ein sicheres Passwort, wie richtet man eigentlich zu Hause einen Router sauber ein, was ist bei Cybermobbing, was passiert dort und übertragen das jetzt nach und nach natürlich auf alles, was der Zielgruppe helfen kann. So, und das ist genau der Ansatz, an dem wir sind. Und wir machen ja die Produkte gerade auch für 2026 neu. Und Cyber ist da ein großes Thema mit bei. Weil alles andere wäre ja auch fahrlässig, wenn man jetzt solche relevanten Sachen draußen nicht einfängt. Weil nichts ist schlimmer für einen Risikoträger. Und gerade in der Zusammenarbeit dieser reiner Maklerversicherer, wenn der Partner, unser Vertriebspartner sagt, also das funktioniert bei euch nicht, weil ihr da Deckung nicht habt, das ist ja nicht was man will. Sondern wir versuchen das sehr, sehr schnell alles irgendwie möglich zu machen, was da geht. Aber braucht da halt auch es hat auch ein bisschen Zeit gedauert und es hat bei D&O und bei Cyber auch ein bisschen Zeit gedauert, bis man da die Sachen wirklich alle komplett überschauen kann und auch einfangen kann.
Tobias, also die Versicherung an sich ist zwar etabliert, aber trotzdem schrauben die Versicherer ja immer wieder du hast ja auch gesagt, es wird immer mehr zum Servicedienstleister, der Präventionsaspekt wird immer stärker gewichtet. Was ist denn aus deiner Sicht ein Feature oder ein Service, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, wo du sagst, das ist eine richtig, richtig gute Idee gewesen und darauf möchte ich nicht mehr verzichten, und vielleicht hast du auch noch ein Beispiel für das Gegenteil. Also was ist so ein Feature, was die Versicherer nach vorne stellen, was aber eigentlich mehr so ein Marketing-Gag ist?
Ich glaube, dass man halt wirklich den Kunden immer sagen muss, dass es diese Möglichkeit gibt, da auch mal anzurufen. Viele vergessen das, glaube ich. Also das ist, glaube ich, diese Anwaltshotline ist auf jeden Fall, also dass man halt, es gibt auch Versicherer, die das auch schon quasi über einen Bot machen, dass du halt schreiben kannst und auch den konkreten Fall schildern kannst. Das ist auch sehr gut, weil das dann nochmal zum Nachlesen, weil manchmal hat man dann die Formulierung, die man dann vielleicht auch schreiben wollte, nicht mehr im Kopf, was dann gesagt wurde. Deswegen ist das auch ein sehr guter Schritt. Ich finde generell, also die Anwaltsberatung, bevor es quasi zu irgendwas kommt, die ist schon sehr gut. Ich finde auch sehr sinnvoll im Bereich jetzt so Vermietung und so zum Beispiel, dass der Rechtsschutzversicherer sagt, hey, ich bezahl vorher die Bonitätsauskunft. Weil vielleicht bin ich als Vermieter halt so, weiß ich nicht, die 30 Euro für die Schufa jetzt hinzulegen, weiß ich nicht. Ne? Aber natürlich hat der Versicherer ein klares Interesse, dass es dann nicht zu einem Fall kommt. Deswegen legt er die 30 Euro vorher schon mal auf den Tisch. Und wenn er smart ist, dann hat er vorher noch einen guten Vertrag mit der Schufa gemacht, dass die Abfrage dann nur 5 Euro kostet. Genau, deswegen, ich glaube auch, dass dadurch halt solche Leistungen auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher günstiger werden. Deswegen finde ich das sehr, sehr sinnvoll. Und generell sowas wie Vertragscheck. Einfach. Mhm. Vertragscheck kostet mich wenig. Ich weiß auch nicht, ob bei jeder Rechtsschutzversicherung da tatsächlich auch immer, ich glaube, da kann man auch so viel machen, das wird auch noch günstiger werden, weil Recht ja auch eine Sache ist, die, jetzt kriege ich gleich von der Seite, aber die man sehr gut digitalisieren kann und wo man sehr viel auch mit KI machen kann. Also ein Vertrag zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal einen Vertrag habe, dann und ich jag den einmal durch ChatGPT, dann habe ich schon eine gute Einschätzung dazu. Das ist aber natürlich nicht die gleiche Einschätzung, die ich von einem Juristen kriege. Weil es natürlich, Recht ist ja auch Auslegungssache. Und für die Auslegung, das macht Norman.
Ja, wir lieben die Mandanten, die mit ihren Verträgen kommen, die sie über ChatGPT erstellt haben. Das ist wirklich die Pest. Also da,
ist das wirklich so, oder?
Ja, so, yeah? das ist ganz schlimm, weil es stimmt ja eh nicht. Und das heißt aber, du musst jedes Wort einzeln nochmal durchchecken. Dann sage ich, nee, komm, schmeiß weg, wir fangen wirklich nochmal von vorne an und dann wissen wir auch, woran wir sind. Also ja. soweit sind wir noch nicht, aber da ist natürlich ein Riesenpotenzial, das ist gar jetzt keine Frage.
Nicht für ChatGPT, aber es gibt ja, kann ja durchaus auch eine geschlossene KI sein, die im Prinzip mit den Gesetzbüchern gefüttert wird in dem Bereich und speziell darauf trainiert wird. Und ich glaube, dann kommen wir in einen Bereich, wo es interessant wird. Und das ist dann auch für Rechtsschutzversicherungen interessant, weil ich glaube, die Fälle, die dort eingereicht werden, die ähneln sich sehr stark.
Da wird sich extrem viel ändern in den nächsten 1 bis 5 Jahren, da bin ich auch überzeugt.
Ja. Da kann ich ja zu uns vielleicht. Also zum einen sehe ich das insofern ähnlich, wie du sagtest, Norm. Also das ist so ein bisschen wie die Leute, die früher dann zum Arzt gegangen sind und gesagt haben, ich habe mal gegoogelt und ich habe das
gelesen.
Genau. Also das sehe ich auch sehr, sehr, also da muss man, da ist noch ein bisschen Wegstrecke und dieses Thema Halluzination von KI-Systemen, das ist jetzt ja noch nicht vom Tisch. Was wir schon auch machen, wo wir gerade dran sind, ist zum Beispiel mal zu verproben, wenn man sagt, als Makler, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine fachliche Frage, bevor ich jetzt mit einem meiner Vertriebsleiter da eine halbe Stunde oder erstmal gucke, den mal anrufe, wo ist der denn zu erreichen und so weiter, bis ich da dran bin, gebe ich das in so ein vorgepromptetes Tool rein und kriege dann schon mal eine erste Einschätzung, wohlwissend, dass das keine Garantie dafür ist, sondern da muss man sich so ein bisschen rantasten. Und das ist genau nämlich die große Schwierigkeit, die man in diesem ganzen KI-Thema immer hat. Wenn es darauf ankommt, dass das auch Hand und Fuß haben muss und dass dafür auch jemand gerade steht, dann dauert das ein bisschen länger. Und dann ist genau nämlich auch diese Frage von Nutzerfreundlichkeit und das beißt sich dann so ein bisschen. Also ich kann durchaus den Charme verstehen, zu sagen, ich lade so ein Ding jetzt mal in so ein GPT-Modell, in Perplexity oder was auch immer hoch und lass mir das mal erklären. Wenn dann aber, und das ist das, was ich auch höre, die Trefferquote noch so niedrig ist, dass man es sich eigentlich hätte schenken können oder es eher kontraproduktiv ist, dann ist auch die Frage, sollte man da jetzt schon, gerade als Rechtsschutzversicherer, wo man da ja auch, zu Recht ist ja auch der Anspruch, dass das passt. Und kann man sich das dann erlauben, was rauszugeben, egal wie jetzt der Disclaimer aussieht, so nach dem Motto, ne, kein Anspruch auf Gewähr, sondern ne, erste Einschätzung, red doch nochmal mit uns und so weiter, aber da muss man halt einen Weg finden, wie wir diese Technologie nach und nach Schritt für Schritt einsetzen, so dass es einen Mehrwert bringt, dass es Zeit spart und dass es auch einen Effekt hat, ohne dass man nachher in was reinläuft, was man nicht haben möchte.
Ja, ich merke schon, ich habe da ein tolles Thema angesprochen.
Also, total, dankeschön. Ja. Danke. ich habe keine Ahnung, wie lange wir bisher gebraucht haben. Ich habe auch noch nicht auf meine Uhr geschaut, aber ich würde langsam zum Schluss kommen. Okay, alles klar. Und eine Frage wollte ich noch gerne in den Raum stellen. Während mein lieber Kollege Martin Thaler nur rückwärtsgewandte Fragen stellt, will ich natürlich einen Blick in die Zukunft werfen mit euch. Was braucht die gewerbliche Rechtsschutzversicherung ganz dringend in den nächsten Jahren, um noch besser, vollständiger, umfänglicher, kundengerechter zu werden? Und das würde ich gerne einmal aus Produktgebersicht hören, einmal aus Anwaltssicht hören und einmal aus Maklersicht hören.
Startprodukt?
Startprodukt. Okay. Also aus meiner Sicht müssen wir die Services, genau das, also die Erlebbarkeit und die Verfügbarkeit dieser Services noch viel, viel stärker umsetzen, weil wir ja im Moment, ich nehme mal ein Beispiel, diese telefonische Erstberatung, die ist ja super. Also ich kann da anrufen, kann mit dem Anwalt sprechen, alles ganz, ganz toll. Und dann haben wir ja vor ein paar Monaten haben wir ja so eine Studie mal mit Gen Z Kids gemacht, also mit allem, was so Generation Z ist. Und dann haben wir auch über das Thema Services gesprochen und Erstberatung telefonisch und so weiter. Und das war unheimlich negativ aufgenommen. Wo wir dann gesagt haben, aber das ist doch super. Wir haben dann versucht, genauso wie wir das so macht, gegen zu argumentieren, zu sagen, guck mal, du kannst da anrufen, bis wir nachher festgestellt haben, die wollen da nicht anrufen. Das ist nicht, dass sie keine Hilfe brauchen oder Hilfe haben wollen, sondern die haben, das Telefon ist für die ein Problem, weil die es heute nicht mehr gewohnt sind, durch WhatsApp und durch Social Media, dass ich dann irgendwie anrufen muss, dann muss ich auf den Punkt mein Thema schildern und muss dann mit jemandem reden. Gibt's nicht eine Möglichkeit? Also das Quintessenz war, ich würde lieber mit einem unfreundlichen Bot reden, als mit jemandem, als da anrufen zu müssen. So, und das, da wird die, aus meiner Sicht, da muss viel passieren. Und das ist natürlich deckungsseitig, also man darf das die Deckungsseite nicht weglassen, aber wir haben als Produktgeber, als Risikoträger eine ganz, ganz große Aufgabe darin, diese Themen dahin zu bringen, wo sie auch geholt werden. Und das Smartphone, also das Telefon ist halt heute gang und gäbe. Und wenn ich das aber komplett analog mache an den Themen dran vorbei, dann ist es auch schwierig, das nachher wirklich auch etablieren zu können. Und da sehe ich einen großen Weg noch, den man gehen muss. Also um ausgelagerte Rechtsabteilungen zu leben, muss ich es halt auch da machen, wo es auch gebraucht wird.
Ich finde auch, dass das Thema, auch was jetzt diesen Bot angeht zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die sich vielleicht einfach auch nicht so gut, das dann vielleicht nicht so gut auf den Punkt bringen können, wenn man das jetzt nicht jeden Tag macht, dann ist das durchaus ja auch eine Herausforderung. Finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, dass man, also geht mir manchmal selber auch so, dass ich dann einfach da gerne was reinschreibe und dazu einfach, oder ich kann dann ein Stück von diesem Text kopieren, ne, anstatt dass ich den am Telefon vorlese oder so und die andere Person sieht das vor sich. Also ich sehe da, das ist auch durchaus positiv, dass man da, also jeder, der möchte, sollte die Wahl haben, rufe ich an oder nutze ich irgendwie einen Online-Dienst.
Ja, ja, aus Anwaltssicht, also erstmal so ganz, ganz von oben drauf gucken, würde ich mir wirklich wünschen, dass die Anwaltschaft von den Rechtsschutzversicherungen nicht als Gegner betrachtet wird, was manchmal der Fall ist, weil wir sind nun mal diejenigen, die dann die Rechnung stellen. Sondern dass es mehr ein Miteinander ist, weil es geht am Ende ja um die Kundinnen und Kunden und um deren Interessen, die da verfolgt werden. Und das muss so gut wie möglich funktionieren. Und deswegen ist ein mehr vertrauensvolles Miteinander wäre schon schön. Wir haben schon manchmal Auseinandersetzungen auch mit Rechtsschutzversicherung, nicht mit der DMB, die tun schon weh. Also das ist schon manchmal sehr, sehr ärgerlich, was da versucht wird, um sich da auch aus der Verantwortung, aus der vertraglichen Verantwortung zu ziehen. Also aber auf den Punkt gebracht auch noch, juristisch braucht es Klarheit. Die haben wir eigentlich so in den Vertrags in den Vertragsbedingungen in der Regel schon, das funktioniert. Vergleichbarkeit, da bin ich aber jetzt schon fast mehr bei der Kundensicht und für die Maklerschaft sicherlich auch die Handhabbarkeit. Eben, da sind wir auch beim Thema Vergleichbarkeit. Ja, das wäre schon wünschenswerter, gerade wenn es um Cyber und solche Dinge geht, um die, ich sag mal, neueren Features, dass man da einen besseren Überblick relativ leicht bekommt auch. Das ist aber jetzt weniger juristisch als Maklersicht, würde ich denken.
Ich finde generell das Thema weniger Produkte interessant. Ich glaube, viele Versicherungsbereiche könnten weniger Produkte betragen. Und zwar einfach deswegen, weil wenn Dinge zu kompliziert sind, dann werden sie nicht gemacht. Wenn ich wählen kann aus 15 verschiedenen Bausteinen und keiner sagt mir oder keiner, ich bin jetzt nicht extrem gut beraten oder so und da wird quasi schon vorausgewählt, dann immer wenn Leute viel die Wahl haben, dann sieht man in jedem Prozess, bei jeder Website, die man baut, immer umso mehr Schritte es gibt hin zu etwas, ich mache das, wird die Entscheidung hinterfragt und am Ende nicht getätigt, weil es zu viele Schritte sind. Und deswegen glaube ich, es muss ein bisschen, sollte ein bisschen mehr drin sein, auch bei den Standardsachen. Aber da kommen wir dann, das ist ja auch ein geldtechnisches Thema. Ich kann keine Übernahme von diesen Risiken geben, wenn ich zu wenig, wenn dem gegenüber zu wenig Beitragseinnahmen stehen. Und da sehe ich eine große Chance von Digitalisierung und Entwicklung auch mit Richtung KI, dass man da vielleicht ein bisschen was machen kann. Das finde ich cool, weil dann würden wir nämlich auch irgendwann mal darüber sprechen, dass vielleicht jemand nicht nur die Verkehrsrechtsschutz gemacht hat, sondern vielleicht auch den Rest. Einfach, weil es einfach war. So. Und weil es vielleicht auch digital gut erklärt wurde. Und ich glaube, das braucht's für die Langfristigkeit.
Einfach, weil es einfach war. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich würde jetzt wirklich schon in die Abmoderation starten, außer ich habe noch einen Punkt vergessen, den unsere Gäste unbedingt jetzt noch loswerden wollen. Martin Thaler, du zählst nicht.
Ich gucke nur auf Nina, wie er sich zurückhält.
Stimmt. Ich hätte auch was erwartet.
Ganz untypisch, oder?
Ja. Absolut. Aber du hast ja gesagt, du willst ja die Stimme schon. Das ist okay, verstanden. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu bedanken, bei der Technik zu bedanken, bei meinem lieben Mitmoderator zu bedanken und natürlich nicht zuletzt bei wirklich tollen Gästen. Ich fand es auch zum dritten Mal, glaube ich, über Rechtsschutz zu sprechen. Ich dachte, dieses Thema erschöpft sich, aber wir haben auch schon in diesem Gespräch wieder gesagt, wir brauchen neue Gespräche, wir haben neue Anknüpfungspunkte. Deswegen vielen, vielen Dank an Milan Jarosch, an Norman Wirth und Tobias Nienick für eine tolle Rechtsschutz-Lachsblau-Spezialfolge.
Ja, sehr schön, dass ihr da wart.
Es war mir ein Vergnügen.
Danke euch.
Ja, bis bald.
Sehr schön.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Lachsblau, der Versicherungspodcast. Lachsblau.